Ich bin Gott sehr dankbar für dieses Lied, das wir gerade hören durften. Und das ist doch wirklich mein Wunsch, jetzt stille zu werden. Und dass Gott jedem von uns helfen würde, jetzt vor ihm stille zu sein. Ich bin Gott einerseits sehr dankbar, dass ich heute Morgen hier in eurer Mitte sein darf. Und wenn ich einerseits sage, dann mag es euch ein wenig wundern, was die andere Seite wäre. Die andere Seite ist die, dass es mir etwas Unbehagen bereitet, das erste Mal hier zu sein und gleich hier vorne zu stehen. Ich hätte mich gefreut, wenn ich euch als Gemeinde schon früher kennen hätte lernen dürfen und dann zu einer späteren Gelegenheit einen solchen Dienst übernehme, aber wenn Gott das so geführt hat, dann will ich das dankbar aus seiner Hand nehmen. Aber was ich euch damit sagen möchte, liebe Geschwister, bitte betet für mich, dass dieser Dienst auch jedem Einzelnen etwas zu sagen haben könnte und dass Gott uns wirklich durch sein Wort etwas sagt. Ich darf euch ganz herzliche Grüße ausrichten von den Geschwistern in Herford. Ich hatte das letzte Woche schon angesprochen. Ein Herr hatte mit Bruder Jeske auch noch telefoniert und er sagte mir dann, dass ich euch hier ganz herzlich grüßen soll. Und auch heute Morgen hat er mich wissen lassen, dass sie auch an uns hier denken und für uns beten. Und auch dafür bin ich sehr herzlich dankbar. Ich darf auch von meiner Frau herzliche Grüße bestellen. Ich hätte mich sicherlich gefreut, wenn sie auch heute Morgen hier in unserer Mitte sein könnte, aber die Umstände haben es so nicht zugelassen. Aber auch diese Grüße möchte ich gerne weitergeben. Die Brüder haben in dem Lied gesungen, halte mich heilig, Vater und rein. Gib, dass ich immer dein möchte sein. Möchte dein Bildnis tragen in mir, ziehe mich Heiland näher zu dir. Und in den weiteren Versen hieß es dann an einer Stelle, halte mich heilig, lenk meinen Lauf. In der vierten Strophe, weil ich hier pilgere, lenk meinen Schritt. Der Liederdichter sah sich hier in einer Abhängigkeit vor Gott, auch in seinem Gott dienen. Und wie schön ist es, wenn auch wir in dieser Abhängigkeit vor Gott stehen dürfen und in dieser Abhängigkeit von ihm leben dürfen. Auch ich stehe noch unter diesem großen Eindruck der Jugendbibeltage und ich glaube, ihr als Gemeinde werdet auch in der Woche, vielleicht auch heute nach der Predigt noch einiges davon hören. Aber wir hörten unter anderem in diesen Tagen von dem großen, allmächtigen, ewigen Gott. Und wir wissen ja, dass dieser Gott auch der Schöpfer von uns Menschen ist. Und Gott hat uns ja mit wunderbaren Fähigkeiten ausgestattet. Und eine dieser Fähigkeiten, das ist die, dass wir lernen können. Stell dir einmal vor, wenn uns diese Fähigkeit fehlen würde, wenn wir nicht lernen könnten. Ich sehe, wir haben hier einige Kinder in unserer Mitte. Ich glaube, euch würde diese Vorstellung durchaus gefallen. Ihr würdet sagen, fantastisch, dann bräuchte ich gar nicht mehr zur Schule gehen. Aber ich glaube, ihr erkennt, dass das eigentlich recht kurz gedacht ist. Stellt euch vor, nicht lesen zu können, nicht schreiben zu können. Wie schade wäre das? Und was würde uns nicht alles fehlen, wenn wir nicht in der Lage wären zu lernen? Die schönen Gesänge, das schöne Spielen mit Instrumenten. Wir wären nicht in der Lage, ein so schönes Gemeindehaus zu errichten, wie ihr es hier habt. Wenn wir nicht in der Lage wären, etwas zu lernen, uns etwas anzueignen. Und es gibt ja viele Menschen, die viel Geld investieren, um etwas erlernen zu können. Und man verspricht sich dadurch bessere Möglichkeiten im Arbeitsleben, im Berufsleben. Je mehr man weiß, umso höher, so sagt man heute, ist der Marktwert. Man wird vielleicht später mehr verdienen können. Aber wir lernen ja nicht nur in den Schulen und in den Universitäten. Gott hat uns auch die Möglichkeit gegeben, voneinander zu lernen, aufeinander Acht zu haben, uns gute Vorbilder zu erwählen. Und das beste Vorbild, das die Bibel uns zeigt, ist ja der Herr Jesus Christus. Und in dem Einleitungswort haben wir eine Begebenheit gehört, die uns die Jünger zeigt, wie sie in einem Boot sind und Jesus zu ihnen spricht und die Jünger das offenbar nicht verstehen. Jesus sagt ihnen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, der Sadduzäer. Und die Jünger haben das nicht richtig verstanden. Und dann sagt Jesus bemerkenswerte Worte. Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so unverständig? Habt ihr es noch nicht gemerkt? Habt ihr noch nicht gelernt aus den Erfahrungen, die ihr mit mir schon gemacht habt, dass es mir gar nicht darum geht, dass ihr kein Brot mitgenommen habt, sondern dass es mir um was anderes geht? Ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr lieben Geschwister, aber geht es uns Menschen nicht manchmal auch so, dass wir Gottes Reden manchmal gar nicht richtig verstehen? Dass Gott uns manchmal besondere Wege führen muss, damit wir sein Reden verstehen können, dass wir begreifen können, was er uns sagen kann. Nun, diese Begebenheit der Jünger hier, das soll uns nicht beruhigen, dass wenn sie den Herrn nicht verstanden haben, dass wir uns damit zufrieden geben sollten, sondern wir möchten vielmehr lernen, wie Jesus uns lehren will und was wir von ihm lernen können. Und das Schöne ist ja, Jesus fordert uns dazu auf. Und ich möchte dazu für heute Morgen das Textwort lesen aus Matthäus Kapitel 11, und hier die Verse 28 bis 30. Ich glaube, wir alle kennen dieses Wort. Matthäus Kapitel 11 von Vers 28. Hier heißt es, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Der Herr Jesus zeigt uns hier eigentlich zwei Merkmale seiner Nachfolger. Dieses eine Merkmal ist, dass wir sein Joch auf uns nehmen. Und das zweite Merkmal, dass wir von ihm lernen. Und mit der Hilfe Gottes möchte ich versuchen, uns diese beiden Gedanken heute Morgen etwas näher zu bringen. Und wünsche, dass Gott es tut. Nehmet auf euch mein Joch. Wenn wir über diesen Gedanken sprechen, dann stellt sich uns sicherlich erst einmal die Frage, was ist eigentlich das Joch Jesu? Und ich befürchte, dass gerade die jüngeren Menschen Schwierigkeiten davon haben, was ist eigentlich ein Joch, allein diesen Begriff zu verstehen. Weil wir heute ja in einer Zeit leben, wo die Landwirtschaft ja ganz anders vollzogen oder erbracht wird wie zu früheren Zeiten. Aber unter einem Joch versteht man einen Querbalken, oftmals aus Holz geschnitzt, der auf das Ackervieh gelegt wurde, auf Ochsen gelegt wurden, die den Pflug gezogen haben oder irgendein anderes Landgerät. Und durch dieses Joch wurden zwei Ackertiere miteinander verbunden. Sie bekamen eine gewisse Last aufgelegt. Ein anderes Bild dafür ist eine Schultertrage, die heute gerade in ärmeren Ländern noch häufig verwendet wird. Ebenfalls ein Holzgestell, das einen Ausschnitt für den Hals hat, das auf die Schulter aufgelegt wird und an dessen Enden zwei Körbe oder zwei Eimer hängen könnten. Aber auch hier wird wieder symbolisiert, dass wir eine Last auf uns nehmen, dass wir etwas tragen. Und im biblischen Sinn ist dieses Joch ein Bild für unseren Dienst. Dass wir den Dienst, den Jesus verrichtet hat, zu unserem Dienst machen. Und Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir irgendetwas tun, sondern Jesus sagt uns sehr genau, worum es ihm geht. Lasst uns bei diesem Joch Jesu kurz stehen bleiben. Jesus, er kam ja, um zu dienen. Wir lesen in Matthäus 20, Vers 28, wie Jesus sagt, gleich wie des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene, und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Hier lesen wir schon von einem Merkmal, dass er gebe sein Leben. Wir werden gleich noch etwas näher darauf eingehen. Aber Jesus kam nicht als ein König auf diese Erde, um eine sichtbare Königsherrschaft aufzubauen, so wie sich das viele der Juden eigentlich erhofft haben. Sondern Jesus verließ die Herrlichkeit des Himmels. Er gab dieses Leben zur Rechten des Vaters auf. Er erniedrigte sich selbst. Er achtete nicht diesen Spott und die Schande. Wir lesen im Hebräerbrief, er hätte wohl mögen Freude haben können. Aber er duldete das Kreuz. Er kam, um zu dienen. Und obwohl Jesu Dienst ja darin gipfelte, dass er sein Leben am Kreuz gab, war das nicht der einzige Dienst, den Jesus erbrachte. Wir lesen ja, dass Jesus zu der Zeit bis zu seiner Kreuzigung den Menschen diente. Da kamen Menschen zu ihm, die wussten nicht mehr, wie es in ihrem Leben weitergeht. Die waren mit ihrem Leben am Ende. Die waren vielleicht von einer Krankheit geplagt, von der sie nicht frei werden konnten. Die waren von bösen Geistern besessen, die sie bedrängten. Und es heißt, Jesus machte sie gesund. Jesus heilte sie alle. Jesus kam zu dienen. Jesus verkündigte ihnen das Evangelium. Jesus verkündigte ihnen Freiheit. Er weckte Tote auf. Er gab den Menschen Freude, er gab den Menschen Zuversicht, er gab ihnen Hoffnung. Darin bestand der Dienst des Herrn Jesus. Und wie gesagt, sein Dienst ergipfelt darin, dass er sein Leben am Kreuz für uns Menschen lässt und uns dadurch den Zugang zum Vater ermöglicht. Stell dir einmal vor, wenn dieser Dienst Jesu ausgeblieben wäre. Und wenn Jesus jetzt sagt, nimm mein Joch auf dich. Stell dir einmal vor, wenn dein Dienst ausbleibt. Vielleicht will Gott dich ja auch Menschen zuführen, die deine Hilfe brauchen. Vielleicht will Gott dir einen Menschen zeigen, der gerade auf dich angewiesen ist, dem du Mut machen sollst, dem du das Wort predigen sollst. Und stell dir vor, wenn du diesen Dienst nicht tust. Was heißt das für uns, sein Joch auf sich zu nehmen? Worin besteht dieser Dienst für Gott eigentlich? Haben wir uns das schon einmal gefragt? Besteht dieser Dienst darin, dass wir monatlich unseren Zehnten geben? Besteht der Dienst darin, dass wir im Chor mitsingen oder vielleicht in dem Orchester, Gemeindeorchester mitspielen? Besteht der Dienst darin, dass wir ältere Geschwister besuchen, wenn wir jünger sind, vielleicht untereinander uns besuchen? Vielleicht am Sonntagmorgen oder Mittwochabend jemand mit zu den Gottesdiensten mitnehmen? Ist das der Dienst? Ihr Lieben, versteht mich nicht falsch. Das sind Dinge, die unbedingt zum Dienst dazugehören. Aber das sind Werke, die sichtbar werden. Aber ist das der Dienst, den Gott von uns fordert? Oder fordert er doch etwas mehr von uns? Und ganz gewiss, er fordert mehr von uns. Jesu Leben bestand aus dem Dienen. Sein ganzes Leben war Dienst gewesen. Ja, dafür kam er auf diese Erde, dafür wurde er überhaupt Mensch, um zu dienen. Und zu dieser Gesinnung, zu dieser Einstellung müssen wir kommen. Wir dienen mit unserem Leben, mit allem, was wir in unserem Leben haben, mit unseren Begabungen, mit unseren Talenten, mit unserer Zeit, mit den Mitteln, die Gott uns gibt. Damit sollen wir dienen, mit unserem ganzen Leben. Wir dürfen der Gemeinde dienen. Wir dürfen unserer Familie dienen, unseren Kindern, unseren Eltern, unseren Geschwistern. Wir dürfen unseren Freunden dienen. Wir dürfen unseren Arbeitskollegen dienen, unseren Nachbarn. Unser Leben ist ein Dienst. Aber Geschwister, in welchem Sinne soll das geschehen? Sagte Paulus, dass wir den Menschen dienen? Nein. Er sagt, lasst euch dünken, dass ihr Gott dienet und nicht den Menschen. Aber wisst ihr, wenn wir Gott dienen, wird es eine Folge dessen sein, dass wir zwangsläufig den Menschen dienen werden. Den Menschen um uns her. Das wird Gott in uns wirken. Und deshalb sollen wir von ihm lernen, wie er gewirkt hat. Wisst ihr, wenn wir den Menschen dienen suchen, dann laufen wir Gefahr, eigene Ehre zu suchen. Dann laufen wir Gefahr, etwas aus eigener Kraft zu tun. Dann laufen wir Gefahr, etwas tun zu wollen, was wir meinen, dass es gut wäre. Aber Geschwister, dieser Dienst hat vor Gott keinen Wert. Wenn wir unsere eigene Ehre suchen, dann wird es uns nicht gelingen. Es wird kein Segen auf dieser Arbeit ruhen. Und deswegen lasst uns von Jesus lernen. Wie kann dieser Dienst aussehen? Jemand sagte einmal, predige das Wort Gottes, so oft du es kannst und so oft du die Gelegenheit dazu bekommst. Wir mögen im ersten Moment überrascht sein. Sind wir denn alle Prediger? Aber dann heißt es, und wenn nötig, dann gebrauche dazu Worte. Verstehen wir, was das heißt? Unser Leben soll eine Predigt sein. Ohne viel Worte, ohne viel Aufhebens. Von Jesus lernen. Paulus schreibt an die Kolosser, dieses bemerkenswerte Wort, Kolosser Kapitel 3, Vers 17. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesu und danket Gott und dem Vater durch ihn. Und Vers 23, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn
und nicht dem Menschen.
Liebe Geschwister, lasst uns dieses Wort mitnehmen in die Woche. Kolosser 3, Vers 17 und Vers 23. Und lasst uns darüber nachdenken, was Gott uns dadurch sagen will. In allem, was wir tun, mit Worten und mit Werken. Was heißt das für meinen Alltag? Und ich richte dieses Wort auch persönlich an mich. Was heißt das für mich, lieber Vater? Wie willst du, dass ich dir dienen soll? Wie sieht dieser Dienst aus? Johannes schreibt von diesem Dienst Folgendes, und es ist Jesus, der das zum Ausdruck gebracht hat. Wir hatten diesen Vers auch in den Jugendbibeltagen. Johannes 12, Vers 26. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Hier sehen wir, Gott zu dienen, Jesus zu dienen, erfordert Nachfolge. Nachfolge in Jesu Fußspuren. Und was heißt es, ihm nachzufolgen? Ich möchte mich bei den Jugendlichen entschuldigen, die bei den Jugendbibeltagen waren, dass euch diese Gedanken nicht neu sein werden, dass ihr die gehört habt, aber lasst es euch nur noch einmal eine Wiederholung sein und dass Gott uns das einfach verinnerlichen würde, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Und Jesus selbst zeigt uns in seinem Wort, worin diese Nachfolge besteht. Er sagt in Matthäus 16, Vers 24, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Was zeigt uns dieser Vers? Dieser Vers zeigt uns auf der einen Seite, dass diese Nachfolge eine freiwillige ist. Geschwister, Gott will, dass wir ihm aus freien Stücken dienen. Gott erwartet nicht von uns ein zwanghaftes Dienen. Gott erwartet nicht von uns, dass wir unter einer Last stehen, wenn wir dienen. Doch Gott erwartet von uns, dass wir unter dieser Last stehen, dass wir es zur Ehre Gottes tun. Aber dieser Dienst, er soll uns nicht schwerfallen. Ist es nicht eigenartig, dass Jesus sagt, meine Last ist leicht? Das Joch, das ihr tragen sollt, das ist ein sanftes Joch? Und ihr Lieben, wenn wir etwas aus einem freien Entschluss tun, aus einer festen Überzeugung, dann wird uns dieser Dienst nicht schwerfallen. Und lasst uns dafür beten, dass wir diesen Dienst wirklich aus freien Stücken tun, dass diese feste Entscheidung der Nachfolge da ist. Das ist eine Bedingung für diesen Dienst. Mag Gott uns hierin helfen, dass wir die Kosten erwägen und dass wir es mit diesem Gott dienen, mit dieser freiwilligen Nachfolge wirklich ernst nehmen. Geschwister, was ist, wenn das nicht so geschieht? Wisst ihr, dann kommen wir zu einem Namenschristentum. Dann kommen wir zu einem bloßen, frommen äußeren Schein ohne innere Kraft. Und ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber ist das nicht eine Not unserer Zeit? Dass dieses Namenschristentum, ich habe nicht mehr vor Augen, wie viele Menschen in Deutschland sich Christen nennen. Aber woran liegt es, dass Deutschland zu einem Missionsfeld geworden ist? Dass das Ausland Missionare nach Deutschland schickt? Woran liegt das? Nicht daran, dass die Nachfolge kraftlos geworden ist, dass nicht eine freie, eine feste Entscheidung dahinter steht, eine Bereitschaft, Gott von ganzem Herzen zu dienen? Ist das nicht eine Ursache mit dafür? Und sagte nicht Jesus, es werden nicht alle, die da Herr, Herr sagen, in das Himmelreich kommen? Das soll uns doch etwas zu sagen haben. Und deswegen Nachfolge freiwillig aus freien Stücken mit ganzem Willen. Der zweite Gedanke, der hier in diesem Vers, Matthäus 16, Vers 24 liegt, der verleugne sich selbst. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen leugnen und verleugnen? Nun, wenn ich etwas leugne, dann streite ich zum Beispiel ab, eine Tat begangen zu haben. Gesetzt im Fall, ich bin mit dem Auto zu schnell gefahren, ich werde geblitzt. Und jetzt bekomme ich den Bescheid und ich würde es leugnen, zu schnell gefahren zu sein. Eine Tat ablehnen, verneinen. Aber sich zu verleugnen ist etwas anderes. Petrus verleugnete den Herrn Jesus. Er sagte, ich habe mit diesem Menschen nichts zu schaffen. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Und wisst ihr, Jesus sagt hier, der verleugne sich selbst. Was heißt das? Wisst ihr, Jesus möchte, dass wir uns selbst aufgeben. Nicht, dass wir uns gehen lassen. Aber Jesus möchte, dass wir bereit sind, um ihm besser dienen zu können, Dinge in unserem Leben aufgeben zu können. Damit wir ihm besser dienen können. Dinge, die uns in unserem Dienst für ihn ein Hindernis sind. Vielleicht gibt es in unserem Leben etwas, vielleicht irgendein Hobby, irgendetwas, was uns Spaß macht, aber das viel Zeit in unserem Leben in Anspruch nimmt. Und Jesus möchte, dass wir uns dann selbst verleugnen, dass wir bereit sind, hier etwas aufzugeben, damit wir besser dienen können. Und ihr lieben jungen Menschen, prüft euch hierin, was könnte das sein? Wenn wir im Arbeitsleben stehen, vielleicht erfolgreich sind, Gott uns Türen und Wege öffnet. Aber vielleicht kommen wir an einen Punkt, wo uns die Arbeit so in Anspruch nimmt, dass unser Gottdienen schwer wird, dass es eine Last wird. Und wisst ihr, Jesus möchte, dass wir uns prüfen und dass wir diese Bereitschaft mitbringen, uns selbst zurückzunehmen, uns selbst zu verleugnen. Das ist eine tiefgreifende Veränderung in unserem Herzen. So hörten wir das in Tuningen zu den Jugendbibeltagen. Bruder Eddie Schüle brachte uns da das Beispiel einer Ehe. Und wir wissen ja, dass Jesus auch dieses Bild gebraucht, der Gemeinde als Braut und Jesus als Bräutigam. Die Braut, sie gibt gewöhnlich ihren Namen auf, um in diesen Ehebund mit ihrem Ehemann zu treten. Sie hängt nicht an ihrem Namen, sie lässt ihn um des Ehemanns willen. Sie gibt womöglich auch ihren Arbeitsplatz auf. Und beide geben sie vielleicht ihren Wohnort auf, weil Gott sie woanders hin sendet. Und wisst ihr, Gott möchte diese Bereitschaft von uns. Was lesen wir weiter? Der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Warum nahm Jesus das Kreuz auf sich? Er nahm es auf sich, um zu sterben. Sollen wir sterben? Soll dadurch unser Dienst dann beendet sein? Ich möchte nochmal auf Bruder Eddie Schüle zurückkommen in Tuningen. Stellt er uns das so bildhaft vor Augen. Die Bibel spricht, oder Herr Jesus ist es, von dem Weizenkorn, das in die Erde fällt und dann in der Lage, er stirbt und er in der Lage ist, Frucht zu bringen. Und er zeigte uns, dass von einem einzigen Samenkorn etwa 40 bis 50 neue Samenkörner in einer Ähre entstehen. Wie schön ist dieses Bild. Aber er stirbt dieses Samenkorn nicht, gibt es diese Frucht nicht. Und was möchte Jesus von uns? Dass unser Leben als ein solches Samenkorn, er stirbt. Dass wir unser Leben Jesus hingeben, in völliger Hingabe, in völliger Nachfolge, dass uns nichts mehr daran hindert, ihm wirklich bedingungslos zu dienen. Und Jesus sagt ja in Johannes 15, eine jegliche Rebe an mir, die da Frucht bringt. Das heißt, ein jedes Kind Gottes, das Jesus nachfolgt und schon Frucht bringt, die will er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Das ist die Heiligung, völlige Hingabe. Und in unserer Nachfolge will Jesus uns dort sehen, dass wir dahin kommen, dass wir uns ganz Gott hingeben, mit unserem ganzen Leben, mit unseren ganzen Fähigkeiten, dass wir ihm dienen mit unserem von ganzem Herzen, von allen unseren Kräften, mit unserem ganzen Verstand, mit unserem ganzen Leben. Nachfolge. Wenn wir uns das alles anhören, so darüber nachdenken, scheint es uns dann, dass diese Last zu schwer ist. Erwartet Jesus zu viel von uns? Ist dieser Dienst überhaupt ausführbar? Aber lasst mich diesen Fragen vielleicht mit einer Gegenfrage begegnen. Geschwister, wird Gott etwas Unmögliches von uns erwarten? Weißt du, es gibt dieses Gleichnis, dass Jesus dem einen 10 Talente austeilt, dem anderen 5 und dem letzten 1. Wie schön ist es, dass Jesus dich kennt, dass er weiß, ob du jemand bist, der 10 Talente haben kann oder vielleicht nur 1. Und lehne dich nicht dagegen auf, wenn du nur 1 hast, sondern bring 100% des Ertrages. Das ist es, was Jesus fordert. Und ein anderer Gedanke, der mir kam, wisst ihr, die Last der Sünde wiegt um ein Vielfaches schwerer als die Last dieses Jochs. Wie tief am Boden sind viele Menschen zerstört, deren Leben durch die Sünde ein einziges Ruin geworden ist. Unterhielt mich kürzlich mit meinem früheren Nachbarn in seinem Leben verzweifelt. Wenn ich recht bin, 3 Ehen gehabt, jetzt ganz alleine geblieben. Kommt vorne und hinten nicht zurecht. Von einem Problem ins nächste gekommen, Alkoholprobleme, Arbeit verloren. Warum? Sünde. Wie schwer wiegt diese Last? Und dann sagt er einmal zu mir, weißt du, ich kann nicht mehr. Der Strick, der liegt schon bereit. Wie verzweifelt ist ein Leben unter der Last der Sünde. Deswegen lasst uns doch ihm dienen. Lasst uns doch ihm nachfolgen. Nun möchte ich noch kurz bei dem Gedanken stehen bleiben. Ich merke, die Zeit läuft mir davon. Was meint Jesus damit, indem er sagt, und lernet von mir? Was heißt das eigentlich, von Jesus zu lernen? Wisst ihr, ich bin so dankbar, dass Jesus sagt, lernet von mir. Was wäre, wenn Jesus gesagt hätte, lernet von meinen Jüngern? Lernet von Petrus? Lernet von Judas? Vielleicht auch von dem, wie es manchmal heißt, zweifelnden Thomas? Ihr Lieben, da gäbe es ganz gewiss Zeiten, wo wir von ihnen lernen könnten. Aber gibt es nicht auch Zeiten, wo wir in ihrem Leben enttäuscht wären von ihrem Vorbild? Ach, und deswegen sagt Jesus, lernet von mir. Ich werde euch nicht enttäuschen. Und wenn wir lernen, dann lasst uns Jesus als Vorbild nehmen. Es ist gut, wenn wir Vorbilder in der Gemeinde haben, aber lasst uns nicht darauf versteifen. Lasst uns auf Jesus blicken und jeder für sich, jeder Einzelne. Und dann wird Jesus uns jeden Einzelnen gebrauchen können. Ach, dass Gott uns hierin doch gnädig wäre. Das setzt aber voraus, dass wir ihn und sein Leben kennen, dass wir ihn studieren. Wie war Jesus? Was tat er? Wie handelte er? Wie sprach er? Wie begegnete er den Leuten? 2005 hat sich mein Chef dazu entschieden, in China ein Joint Venture zu gründen, eine Zweigstelle aufzumachen. Und um dort mit der Arbeit beginnen zu können, hat er Leute in China angeworben und hat sie für 3 Monate nach Deutschland geholt. Und er hat in Deutschland Kollegen von mir benannt, die jeden einen solchen der chinesischen Kollegen nehmen sollten und die ihm im Alltag begleiten sollten. Jede Station, jeden Ablauf, jeden Geschäftsablauf, den wir in der Firma haben, sollten sie lernen und sollten sie einstudieren, um das später übertragen zu können. Und dann, Anfang 2006, wurde in China das Unternehmen aufgebaut und es funktionierte. Das, was die Kollegen bei uns in Deutschland gelernt haben, das konnten sie dort umsetzen. Und wisst ihr, ihr Lieben, wenn wir so anfangen, Jesu Leben zu studieren, wenn wir so anfangen, Schritt für Schritt zu folgen, ihn in unserem Alltag mitnehmen, ihn fragen, Herr Jesus, wie würdest du hier tun? Wie würdest du hier entscheiden? Wie würdest du diesem Menschen begegnen? Wisst ihr, wenn wir so anfangen, Jesu Leben kennenzulernen, dann werden wir echte Nachfolger sein können. Dann werden wir dienen können. Mit welchem Ziel dienen wir ihm? Oder mit welchem Ziel wollen wir von ihm lernen? Doch mit dem Ziel, um so zu sein wie er. So sein wie Jesus. Und da möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen, die mich persönlich tief berührt hat. Ich habe sie in der Vergangenheit hier und da schon erzählt, aber hoffe, dass sie für euch nicht eine Wiederholung ist. Da las ich von einem jungen Mann, der zu dem Zeitpunkt, als er das schrieb, wohl über 30 Jahre alt war. Er ist in Afrika groß geworden, wenn ich mich recht entsinne, Nigeria. Und dieser Mann hatte als kleines Kind die Gelegenheit, ich nehme an, in dem Kindergarten einer Missionsstation groß zu werden. Er hat als Kind von Jesus gehört und er war von diesem Jesus beeindruckt gewesen, dass er die Kinder liebte, dass wenn man ein Problem hatte, man zu Jesus kommen konnte, dass Jesus den Menschen half, dass er die Lahmen gesund gemacht hat. Ja? Und in seinem Herzen kam der Wunsch auf, diesem Jesus möchte ich einmal begegnen. Ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Möchte wissen, wer er ist. Im Alter von 6 Jahren, ich weiß nicht, wie alt ihr Kinder hier seid, vielleicht gibt es jemanden, der auch 6 ist, aber dieser Junge, der konnte nicht zur Schule gehen. Er hätte gerne gelernt, aber er konnte nicht, sondern er musste mit für den Unterhalt der Familie sorgen. Und er hatte die Aufgabe gehabt, in der Stadt Bananen zu verkaufen. Und bewegt sich unter den Menschen, preist seine Bananen an. Und da wird er von einem Fahrzeug getroffen, stürzt zu Boden mit den Bananen und stürzt so, dass die Bananen unverkäuflich werden. Alle zermatscht. Und das hat diesen kleinen Jungen so betroffen gemacht. Er fing an zu weinen und hatte Angst, nach Hause zu gehen, weil er wusste, was ihn zu Hause erwartet. Und er setzt sich auf den Bürgersteig, stützt seinen Kopf in die Hände und weint. Und dann kommt der Wunsch in ihm auf, wenn jetzt Jesus hier wäre. Die Menschen gehen an ihm vorüber. Er sagt, einer stieß ihn wohl noch an, was er denn da rumlungern würde. Und dann wird er von einem Mann gesehen, der kommt auf ihn zu, legt die Hand um ihn und sagt, hör mal, warum weinst du, was ist passiert? Und er erzählt ihm seine Geschichte. Und dann fragt der Mann den Jungen, sag mal, wie viel waren deine Bananen eigentlich wert? Er nennt ihm die Summe, gibt ihm, ich glaube, das waren umgerechnet $4, gibt ihm dieses Geld. Und dieser Junge versteht gar nicht, was da mit ihm geschieht, was ihm widerfährt. Und schaut ihn so an und sagt, bist du Jesus? Und dieser Mann, erschrocken, Jesus? Sagt er, nein. Aber weißt du, ich bin sein Botschafter. Und Geschwister, wie schön ist das, wenn wir Botschafter Jesu sind. Wie schön ist das, wenn Menschen uns ansehen, unseren Wandel, unseren Dienst, wenn wir ihnen begegnen mit einem freundlichen Wort, mit einer Unterstützung, wenn sie uns anschauen und sagen, sag mal, bist du Jesus? Dass wir Botschafter Jesu wären. Dort, wo er uns hingestellt hat. Ach, dass Gott uns doch hierin Gnade schenken würde. Paulus wünschte den Galatern, dass Christus in ihnen Gestalt annehme. Ach, wie schön, wenn das unser Ziel ist, so von ihm zu lernen, dass wir so sind wie der Meister, dass er Gestalt in uns annimmt. Was können wir von Jesus lernen? Nur noch kurz einige Gedanken. Jesus sagt, er war sanftmütig. Geschwister, ist das eine Tugend, die uns auszeichnet? Herr Jesus, ist das eine Tugend, die mich auszeichnet? Bin ich sanftmütig meinen Mitmenschen gegenüber? Da kommen die Pharisäer, haben eine Frau im Ehebruch ergriffen, kommen mit Anklage vor Jesus. Nach dem Gesetz müsste sie sterben. Und Jesus hat er auch verurteilt. Erkennen wir die Sanftmut in seinem Herzen? Die Zöllner, bei den Menschen waren sie verachtet, bei dem Volk. Hat Jesus sie auch verurteilt? Oder setzte er sich bei ihnen mit zu Tisch? Aß mit ihnen, half ihnen? Liebe Geschwister, Sanftmut. Lasst uns von Gott zeigen, was das in unserem Leben heißt, wie wir Menschen begegnen sollen. Von Herzen demütig, er als der Sohn Gottes. Er verließ den Himmel und er wurde uns Menschen gleich. Stell dir das einmal vor. Der Sohn Gottes wird den Menschen gleich. Wenn wir schon einmal in großen Versuchungen standen und in Anfechtungen und wissen, was das bedeutet, dann stell dir mal vor, Jesus nahm das freiwillig auf sich. Und er wurde stärker versucht und stärker angefochten, als wir uns das je vorstellen können. Er wurde uns Menschen gleich. Es fiel Jesus nicht schwer, den Jüngern die Füße zu waschen. Welch ein Bild der Demut. Da geht es nicht um das Füßewaschen als solches. Da geht es darum, dass Jesus sich vor seinen Jüngern beugt und die Jünger seine Nächsten höher achtet als sich selbst, als Mensch, als Sohn Gottes. Jesus lebte auf dieser Erde, um die Ehre des Vaters zu tun, um das, was sein Leben zum Ausdruck brachte oder das, was in seinem Leben wirkte, das tat er zur Ehre des Vaters. Er suchte nicht diese eigene Ehre. Lasst uns lernen von Jesus. Paulus schreibt an die Philipper, durch Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Lasst uns auch diesen Vers, Philipper 2, Vers 3, mit in unseren Alltag nehmen. Fragen, was heißt das für mich? Lasst uns von Jesus lernen, wie er den Versuchungen begegnet. Matthäus 4. Wie reagierte Jesus auf die Anfechtungen Satans? Mit dem Wort Gottes. Hier können wir lernen, wie es uns leichter fallen wird, Versuchungen zu ertragen. Lasst uns auch von dem Gebetsleben Jesu lernen. Wir wissen, Jesus suchte immer wieder die Stille. Jesus zog sich immer wieder zurück und in der Nacht, bevor er seine Jünger berief, da betete er die ganze Nacht anhaltend zu seinem Vater. Jesus, der Sohn Gottes, bevor er seine Entscheidung getroffen hat, betete er die ganze Nacht hindurch. Wollen wir von Jesus lernen? Wie treffen wir unsere Entscheidungen? Lasst uns von Jesu Treue lernen. Das Erfüllen des Willens Gottes war für Jesus eine Selbstverständlichkeit. Das war für ihn so selbstverständlich wie das tägliche Brot, wie das Essen. Johannes 4,34. Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen meines Vaters im Himmel. Welch eine Treue kommt hier zum Ausdruck. Und Jesus war treu bis zum Tod am Kreuz. Lasst uns von Jesu Treue lernen. Lasst uns von Jesu Nächstenliebe lernen. Lasst uns sein Leben studieren und so werden wie Jesus. Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt. Und wirklich, er kam in die Finsternis als ein Licht. Aber blieb es dabei? Dieses Licht, Jesus wird ja auch als die Sonne bezeichnet. Jesus ist ja wieder beim Vater. Aber wisst ihr, ich habe mal ein so schönes Bild gesehen. Ich fuhr am Abend nach Hause und ich sah den Vollmond, der so kräftig strahlte. Ich war beeindruckt von diesem Bild, tief dankbar. Und dann ist mir bewusst geworden, der Mond, der kann gar nicht selber strahlen. Der hat nicht die Atmosphäre, um zu strahlen. Aber der Mond wird von der Sonne angeschienen und reflektiert dieses Licht zurück auf die Erde. Merken wir, was das heißt? Durch Jesu Kraft, durch die Kraft seines Lichts, sollen auch wir in unserem Leben leuchten. Und ihr lieben Geschwister, ich wünsche mir das für mein Leben, dass Gott mir Gnade gibt, dass ich nicht nur hier vor euch stehe und es euch predige. Dass Gott mir hilft zu leuchten, aber dass Gott jedem Einzelnen von uns helfen würde, sein Joch auf uns zu nehmen und von Jesus zu lernen. Gott helf uns hierin.